Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht mit dem Titel
Westliche Praktizierende erlebt die Wunder von Falun Dafa. Bevor ich vor 5 Jahren begann, Falun Dafa zu praktizieren, empfand ich mein Leben im Allgemeinen als angenehm und erfreulich. Ich verbrachte Zeit mit Freunden und Familie, ging einkaufen, aß öfter auswärts und reiste. Aber ich spürte, dass in diesem oberflächlichen Lebensstil etwas fehlte. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens hatte ich während meines Medizinstudiums viele Philosophie- und Religionskurse belegt. Der Buddhismus sprach mich besonders an, doch befasste ich mich nicht weiter damit. Und obwohl mich die organisierte Religion mit ihrer Heuchelei und dem Übereifer, die ich als Kind erlebt hatte, störte, versuchte ich, in ein paar Kirchen zu gehen. Aber das war auch nichts für mich. Ich glaube, dass Gott auf das Herz der Menschen schaut und nicht auf das, was sie an der Oberfläche tun, damit andere es sehen. Es kommt auf ihre Absichten an, wenn sie etwas tun. Einmal sagte ich zu meinem Mann, wenn heute ein Erlöser käme, wäre in dieser verwirrten Welt niemand in der Lage, ihn zu erkennen. Um dieses hoffnungslose Gefühl zu betäuben, strebte ich noch mehr nach einem bequemen Leben. Manchmal war ich ein wenig neidisch auf diejenigen, die eine tiefe Verbindung zu Gott zu haben schienen. Aber letztendlich glaubte ich, dass mir jede Art von göttlicher Verbindung versagt bleiben würde. Dann begegnete mir Falun Dafa. Als ich das erste Mal das Juan Falun las, dachte ich, das ist etwas, dem ich immer folgen werde. Ich wusste, dass ich endlich gefunden hatte, wonach ich suchte. In den nächsten 2 Monaten verbrachte ich jede freie Minute damit, die Fahrerklärungen des Meisters zu lesen, was mein Verständnis des Fa vertiefte. Ich wusste, dass ich schnell handeln musste, um den Rückstand aufzuholen, und dass ich mein Gelübde erfüllen musste, alle Lebewesen zu erretten. Tatsächlich erleuchtete mich der Meister eines Nachts mit einem Traum. Im Traum eilte ich durch einen Flughafen und versuchte, mit einer anderen Praktizierenden Schritt zu halten. Sie bewegte sich sehr schnell, aber große Menschenmengen versperrten mir den Weg. Ich musste ausweichen und noch schneller gehen, um mit ihr Schritt zu halten. Das war sehr schwierig und ich hätte sie mehrmals fast aus den Augen verloren. Schließlich hielt jemand sie an, um ihr eine Frage zu stellen. Ich hörte zufällig, wie sie sagte, dass die Fahrberichtigung des Kosmos einige Tage zuvor beendet worden sei, und wo auch immer unsere Ebene zu diesem Zeitpunkt gewesen sei, diese sei jetzt so festgelegt. Als ich das hörte, war ich erschüttert und fragte mich, warum mir das niemand gesagt hatte. Ich erinnerte mich daran, dass ich meinen Bruder und viele andere noch nicht über die Hintergründe von Falun Dafa und die Verfolgung aufgeklärt hatte, und erschrak. Mir sank der Mut, als ich an den enormen Verlust von Lebewesen dachte, und ich schluchzte so stark, dass mein ganzer Körper zitterte. Schluchzend wachte ich auf und Tränen liefen mir übers Gesicht. Ich wusste, dass die Situation ernst war und dass ich mein Bestes geben musste. Beim Nachinnenschauen konnte ich in den ersten Monaten meiner Kultivierung die Anhaftungen anderer Menschen leicht erkennen, aber nicht meine eigenen. Eines Tages erinnerte ich mich an ein Erlebnis, das ich vor Beginn der Kultivierung gehabt hatte. Mir war an meiner Schwiegermutter etwas aufgefallen, was mir wirklich missfiel. Dann dämmerte mir plötzlich, dass mich das störte, weil ich diese Substanz selbst in mir trug. Ich war erschüttert und wollte mir diese Unzulänglichkeit nicht eingestehen. Ich erkannte nicht, dass ich mich selbst überprüfen sollte, egal was mir begegnete, und auch nicht, was es bedeutet, nach innen zu schauen. Heute weiß ich, dass ein Grund dafür, dass ich anfangs nicht nach innen schauen konnte, meine starke Anhaftung an Wertschätzung und Anerkennung war. Weder mir selbst noch anderen gegenüber wollte ich zugeben, dass ich etwas Schlechtes an mir hatte. Ich hielt mich für einen guten Menschen und wollte, dass auch andere eine gute Meinung von mir hatten. Als ich weiter das Fahr lernte, wurde diese Anhaftung schwächer. Da ich mich wirklich erhöhen wollte, verbrachte ich viel Zeit damit, mich mit anderen Praktizierenden über unsere Kultivierungserfahrungen auszutauschen und Erfahrungsberichte auf der Minghui-Webseite zu lesen. Der Meister sah meinen Wunsch und so wies er mich eines Tages auf eine Anhaftung hin, meinen Kampfgeist. Ich war überrascht und fragte mich, wie kann das sein? Ich habe doch keinen Kampfgeist. Bisher hatte ich sogar vor anderen damit geprahlt, dass ich nicht mit anderen wetteiferte und dachte wirklich, dass es diese Anhaftung nur bei anderen gab. In Wirklichkeit war diese starke Anhaftung tief in mir verborgen und ich war scheinbar nur deshalb in der Lage, ein wenig besser zu sein als andere, weil ich mich an einem verfallenen moralischen Maßstab gemessen hatte. Mir wurde klar, dass ich, wenn ich in einer bestimmten Angelegenheit Kampfgeist entwickelt hatte, mich auch in anderen Situationen kämpferisch verhielt. Als ich anfing, darauf zu achten, entdeckte ich, wie ich wetteiferte, selbst für einen winzigen Vorteil wie zum Beispiel die Vorfahrt beim Autofahren. Der Meister sagt dem John Falun, Zitat, »Ich sage dir eine Wahrheit. Der gesamte Kultivierungsvorgang eines Menschen ist ein Prozess, bei dem seine Anhaftungen ständig beseitigt werden.« In der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen kämpfen die Menschen gegeneinander und hintergehen sich. Sie verletzen andere wegen einiger persönlicher Vorteile. All diese Gesinnungen müssen aufgegeben werden. Zitat Ende. Konkurrenzdenken beinhaltet auch andere Erscheinungen, wie auf andere herabzuschauen, anzugeben und nach Ansehen zu streben. Alle diese Anhaftungen haben ihre Wurzeln im Neid. Bevor ich mich kultivierte, glaubte ich auch nicht, neidisch zu sein. Ich bin dem Meister dankbar, dass er mich auf diese Anhaftungen hingewiesen hat. Obwohl sie sich immer noch manifestieren, kann ich sie jetzt leichter erkennen und daran arbeiten, sie zu beseitigen. Ich habe allerdings entdeckt, dass ich manchmal eine Anhaftung nicht loswerden will, besonders wenn ich mich im Recht fühle, nachdem mir in irgendeiner Weise Unrecht getan worden ist. Dann fragte ich mich, möchte ich das loslassen? Wenn die Antwort Nein lautet, weiß ich, dass diese Anhaftung sehr stark ist. Ich muss daran arbeiten, die dahinterstehende Substanz zu beseitigen, die mich dazu bringt, diese Anhaftung nicht loslassen zu wollen. Wie kann ich mich sonst erhöhen? Ich bin entschlossen, diese noch vorhandenen Dinge zu beseitigen, denn sie sind nicht mein wahres Selbst. Gleich zu Beginn meiner Kultivierung passierten erstaunliche Dinge, wenn ich mit aufrichtigen Gedanken zuerst an andere dachte. Hier zwei Beispiele. Als ich zum ersten Mal bei der Shenyun-Aufführung half, war ich froh, dass ich nachts nicht den Bus bewachen musste, denn sicher wäre es schwierig, dabei wach zu bleiben. Schließlich merkte ich, dass dieser Gedanke nicht aufrichtig war und korrigierte mich. Und tatsächlich, im nächsten Jahr war ich eine des Security-Teams, das nachts den Bus bewachte. An diesem Abend machte mir jemand den Vorschlag, vor der Abfahrt ein Nickerchen zu machen. Da ich besorgt war und mich an das menschliche Denken gewöhnt hatte, fühlte ich mich sehr müde, als ich aufwachte. Später auf dem Parkplatz schien sich die Zeit ewig hinzuziehen. Immer wieder nickte ich ein und musste mich zwingen, wach zu bleiben. Ich wusste, wie wichtig unsere Aufgabe war und dass ich nicht einschlafen durfte, aber es war eine schmerzhafte Erfahrung. Jede Minute fühlte sich an wie ein Jahr. Selbst 5 Minuten kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Schließlich kam ein anderer Praktizierender ein wenig früher, um einen von uns abzulösen. Da ich eine neue Praktizierende war, kam er zu mir. Als ich mich bei ihm bedankte und mich auf den Heimweg machen wollte, fiel mir ein, wie müde auch die andere Praktizierende sein musste. Da sie so müde aussah, ging ich zu ihr hinüber und sagte ihr, dass sie nach Hause gehen könne. Sie sagte, es sei in Ordnung, sie könne bleiben. Sie wollte, dass ich stattdessen ging. Aber ich bestand darauf und so lächelte sie, bedankte sich bei mir und fuhr nach Hause. Daraufhin passierte etwas Erstaunliches. Ich war nämlich plötzlich hellwach. Es war, als wäre ich gerade von einer langen Nachtruhe aufgewacht. Ich fühlte mich klar im Kopf und voller Energie. In diesem Moment erkannte ich die Bedeutung und die enorme Kraft der aufrichtigen Gedanken und der Barmherzigkeit, zuerst an die anderen zu denken. Bei einer anderen Gelegenheit ging unsere Gruppe zu einer Veranstaltung, um dort die Falun Dafa-Übungen fortzuführen. Es war ein kalter, stürmischer Herbstmorgen, als wir ankamen. Da ich noch ziemlich neu war, hatte ich keinen Wintermantel mit einem Emblem mit Falun Dafa darauf wie die anderen. Ich dachte nicht viel darüber nach und legte einfach meinen normalen Mantel ab. Als die Veranstaltung einige Stunden später zu Ende war und ich den gelben Satin-Übungsanzug auszog, stellte ich fest, dass es sehr kalt war. Dennoch hatte ich die ganze Zeit über nicht gefroren. Zuerst dachte ich, wie konnte der dünne Satin-Anzug mich so warm halten? Nicht einmal meine Hände oder mein Gesicht waren kalt. Da begriff ich, dass es der Meister war, der mich beschützt hatte. Weil ich aufrichtige Gedanken hatte, mich darauf konzentrierte, Menschen zu erretten und mir keine Sorgen machte, dass mir kalt werden würde, konnte der Meister mir helfen. Im ersten Winter, nachdem ich mit dem Praktizieren begonnen hatte, machte ich bei einem älteren Ehepaar wegen einer medizinischen Untersuchung einen Hausbesuch. Der Mann war schwerhörig. Als ich mich mit ihm unterhielt, beschwerte er sich, dass er mich nicht hören könne und sagte, ich solle lauter sprechen. Ich versuchte, lauter zu sprechen, aber er konnte mich immer noch nicht hören. Seine Frau schlug vor, er solle sein Hörgerät holen, aber er weigerte sich und sagte, nein, sie muss lauter sprechen. Ich hatte schon fast meine Stimme verloren, weil ich so laut gesprochen hatte und verstand nicht, warum er derartig unvernünftig war. Schlussendlich sagte ich, vielleicht sollten wir den Termin mit jemand anderem vereinbaren, den Sie besser hören können. Er entgegnete entschlossen, nein, Sie sind jetzt hier und ich möchte die Untersuchung jetzt machen. Angesichts seines unhöflichen Verhaltens wäre früher mein altes Ego aufgebraust und ich wäre gegangen. Aber ich ermahnte mich, dass ich eine Praktizierende war, und holte tief Luft. Als ich das tat, begann der Mann, mich zu beschimpfen. Er sagte sogar Dinge, die in keinem Zusammenhang zu stehen schienen, wie »Ist das die Art von Beispiel, die Sie Ihrem Sohn geben?« und »Vielleicht denken Sie, dass Sie alles wissen, aber vielleicht wissen andere mehr als Sie. Haben Sie jemals darüber nachgedacht?« In Wirklichkeit wies er mich auf einige meiner Anhaftungen hin. Ich blieb unberührt und hörte ihm mit einem sanften Lächeln im Gesicht ruhig zu. Als er 5 Minuten später fertig war, lächelte ich nur und sagte, okay. Weder ging ich darauf ein, noch versuchte ich, mich zu verteidigen. Stattdessen dachte ich, er könnte mich den ganzen Tag anschreien und es würde mich nicht stören. Dann geschah etwas Erstaunliches. Der Mann konnte mich plötzlich hören. Ich brauchte nicht mehr zu schreien. Er wurde sogar sehr freundlich und angenehm und wollte mir nach der Untersuchung seine Familienfotos zeigen. Eine ähnliche Erfahrung habe ich mit meiner Mutter gemacht. Als ich anfing zu praktizieren, las meine Mutter im Internet schlechte Dinge über Falun Dafa, sagte es mir aber nicht. Stattdessen wiederholte sie das, was sie gelesen hatte, gegenüber meinem Mann, meinem Sohn, meiner Schwägerin und anderen. Kurze Zeit später berichteten sie mir, was meine Mutter ihnen erzählt hatte. Ich verstand nicht, warum meine Mutter nicht einfach zu mir kam und mich danach fragte. Ich wollte sie darauf ansprechen, aber meine Angehörigen meinten, sie hätten meiner Mutter versprochen, mir nichts zu sagen. Vor 2 Jahren musste meine Mutter wegen eines sehr hohen Blutzuckerspiegels ins Krankenhaus. Die Lage war ernst und meine Schwägerin rief mich an, um mich darüber zu informieren. Es stellte sich heraus, dass meine Mutter dieses Problem schon seit fast einem Jahr hatte, aber sie wollte nicht, dass ich davon erfuhr. Als ich hörte, dass sie mir ihre Krankheit verheimlicht hatte, war ich überrascht. Ich wusste, dass ich nach innen schauen musste, um meine Unzulänglichkeiten zu finden. Mir wurde klar, dass der Grund dafür, dass sie mir nicht sagte, darin lag, dass ich sie immer belehrte und ungeduldig wurde, wenn sie nicht zuhörte. Sie wusste zwar, dass sie darauf achten musste, was sie aß, weigerte sich aber, es zu tun. Bevor ich angefangen hatte zu praktizieren, hatte ich einmal im Streit zu ihr gesagt, ich würde nie wieder mit ihr über ihre Ernährung sprechen. Als ich jetzt nach innen schaute, erkannte ich, dass ich anderen gerne zeigte, dass ich recht habe und mehr weiß als sie. Obwohl ich Medizin studiert hatte, weigerte sie sich immer, mir zuzuhören und meinte, sie wisse es besser als ich. Ich beschwerte mich oft über sie und reagierte verärgert. Tatsächlich spiegelte ihr Verhalten jedoch mein eigenes Verhalten wider, aber ich erkannte es nicht. Das zeigte mein starkes Konkurrenzdenken, meine Angebermentalität, meine Streitlust, meinen Kampfgeist und vieles mehr. Obwohl ich mich kultivierte, hatte sich die Beziehung zu meiner Mutter nicht verbessert. Ich hatte zwar etwas mehr Geduld mit ihr als früher, aber insgesamt fehlte es mir immer noch an Toleranz und Güte. Ich schämte mich dafür, dass sie mir fast ein Jahr lang nicht einmal von einem so ernsten Gesundheitsproblem erzählen konnte. Als ich am nächsten Tag mit ihr sprach, erwähnte ich weder ihre Ernährung noch ihren Blutzucker. Ich fragte einfach, wie es ihr gehe und was ich tun könne, um ihr zu helfen. Meine Barmherzigkeit kam zum Vorschein und wir hatten ein gutes Gespräch. Meine Mutter sagt jetzt, dass sie positive Veränderungen an mir sehe. Sie hat sich die Shenyun-Aufführung angeschaut, hat Amulette in ihrem Haus aufgehängt und hat sogar um Lotusblumen, Lesezeichen und Falun Dafa-Flyer gebeten, um sie an ihre Nachbarn zu verteilen. Wir hatten mehrere Gespräche, in denen ich ihr mein Verständnis bestimmter Themen aus der Sicht des Fa mitteilte. Sie sagt, sie sei stolz darauf, eine Tochter zu haben, die eine solche Weisheit entwickelt habe. Ich sagte ihr, dass diese Veränderungen nur durch Falun Dafa zustande gekommen seien. Ich habe noch viele Anhaftungen und menschliche Anschauungen, die ich beseitigen und vieles, was ich noch verbessern muss. Ich hoffe, dass jeder von uns in der verbleibenden Zeit sein Bestes geben kann, um sich zu erhöhen und dem Meister dabei zu helfen, Menschen zu erretten. Es ist nicht einfach, aber wir sind hierher gekommen, weil wir uns als Dafa-Jünger dazu verpflichtet haben. Um dies effektiv zu tun, müssen wir das Fahrgut lernen und unsere Xing-Xing erhöhen. Es gibt keine Abkürzung. Der Schlüssel dafür ist, das Fahr mehr zu lernen, mit klarem Kopf und ohne jegliche Absichten.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.